bin erstmal der Red 5, also und ich habe einen Vortrag über eine Doom-Portierung, wo ich überhaupt keine SDK-Information für den Chip hatte. Erstmal kurz About Me. Ich stamme aus dem Hackspace aus Heilbronn, der CC86 e.V. und mache halt gerne Reverse Engineering und Hardware-Hacking als Hobby. Und als erstes geht es um ein kleiner Überblick über die Zielhardware, dann, wie ich mal sagen, ausgekundschaftet habe, dann, wo ich schlechte Informationsbeschaffungslage hatte, danach geht es über die Analyse der Firmware und die Schritt und ein paar Zwischenpunkte und am Schluss noch ein kleines Demo-Video. Die Zielhardware, das war so ein Playset, ein Display hatte, ein paar Audio- und Videoschnipsel. Deswegen, es gab ein paar verschiedene Aktionen, kann man triggern halt nur. Es gab drei vorinstallierte Videos und ein paar Lichteffekte auch. Und man sieht hier ja vorne das Display, die Kabel, wo man das sieht, das war von, weil ich schon zum Debuggen dran war. Das Bild habe ich ja später gemacht, nicht, dass ich es frisch hatte. Deswegen sieht man halt, wie ja nur Videos ablaufen vorne. Und dann, als ich reingeguckt habe, ich hätte eigentlich erwartet, dass da irgendein Globtop-IC ist. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass da so ein befüßelter IC ist. Von Sonics, dann hat man, oben hat es noch den 8-Pinner, das ist ein SPI-Flash. Und der andere, der da rechts davon ist, das war ein SD-kompatibler NAND-Chip, also im Prinzip war ich eine SD-Karte in verlötet. Dann hatte ich öfters mal direkt nach Chip-Dokumentationen gesucht, wie immer. Findet man als öfters mal nur ein Datenblatt und dann so richtig schön SDK nur hinter einer Login- und Approval-Wall. Nach freitag Motto, das kriegst du nicht. Man sieht aber vom ähnlichen Chip ein SDK verfügbar. Natürlich direkt runtergeladen, erstmal in die Akten gelegt. Dann war der erste Schritt erstmal, ich musste den Flash dumpen. Aber erstmal, wo ist der blöde Reset-Pin? Wie kommt man da am besten ran? Hab irgendwann gefunden, dass der auf meinem Testpoint verfügbar ist. Und der SPI, der war noch verhältnismäßig leicht zu dumpen, weil er Pins hatte. Und dann ging es später weiter, eine SD-NAND zu dumpen. Das war ein bisschen Akrobatik. Sieht man hier auf dem Bild gut, dass ich mich an irgendwelche SMD-Widerstände anlöten durfte. Und dann mit meinem PyPico als SD-SPI hat 3 Stunden circa gedauert, das halbe Gigabyte auszulesen über die langsame Verbindung. Und dann hat man gemerkt, die Firma hat auf den ROM verwiesen, weil ich ein paar Adressen hatte, die angesprungen wurden, aber nicht auf dem Flash waren. Und dann erstmal so, warum reagiert der SWD-Port nicht, den ich auch ausgeklingelt hatte? Und das Datenblatt war gefühlt irgendwie unvollständig, da waren sehr viele Informationen nicht enthalten. Was auch nicht sehr hilfreich ist. Und dann fällt mir auf, als ich das SDK von dem kleinen Bruder, wo ich es gedruckt habe, da war auch ein Datenblatt drin, da waren an einigen Stellen, wo bei der vorhandenen Firmware reserviert nur stand, waren irgendwelche Peripherals drin zu finden. Und dann guckt man sich den Firmware-Dump an. Zum Glück war tatsächlich in den Library-Funktionen waren ein paar Printfs drin, die mir etwas Anhaltspunkte gegeben haben. Dann fällt einem auf, dass diese scheinbar reservierten Adressen tatsächlich angesprungen werden von der Firmware und was geschrieben wird. Und auch diese von vorhin erwähnten Verweise auf das Boot-ROM. Erster Versuch war das ROM auszumachen, nämlich über die über die SPI-Adressen beim Lesen mir sozusagen einen Auslesekanal machen, weil ich überhaupt keinen Weg zum Debuggen hatte. Aber da kamen nur komische Verhalten. Aber dann habe ich mir mal gedacht, probiere ich jetzt den SWD-Port. Da hat er funktioniert, aber mich hat es nach ein paar Sekunden immer rausgeworfen. Also er hat mich erstmal gefragt, muss ich irgendeinen Watchdog-Funk mehr rein. Konnte das dann aber zum Glück, nachdem ich getimed habe mit dem Reset, schnell das Boot-ROM auslesen. Und dabei festgestellt, dass der interne Watchdog gar nicht benutzt wird, sondern der externe Chip den Watchdog macht. Habe mich irgendwann durchgehangen und rausgefunden, nachdem ich ein bisschen in der Firma rumgefuscht habe mit Nops, dass ein bestimmter Pin war, dann habe ich den verfolgt und auf der anderen Seite war ein Chip. Wenn dieser Pin nicht regelmäßig getoggelt wurde, hat er mir nach 3 Sekunden einen Reset gezogen. Aber das war alles dumm, ich hatte keine Testpoints, ich musste, wie man auf dem Bild sieht, mich direkt an den Chip-Pin-Fädel drahten. Und das habe ich halt über das systematische Ausnoppen von Teilen der Firmware habe ich das eingegrenzt. Und dann habe ich es irgendwann gefunden und habe dann erstmal den SWD-Sperre habe ich so gefunden. Die war tatsächlich direkt davor vor dem Watchdog-Init. Mal kurz mit Knob habe ich die weggehabt, dann konnte ich auch in der Originalfirmware rumdebuggen. Und dann halt auch noch den Watchdog habe ich gemoddet auf, dass es sagen mit Pull-Up, Pull-Down statt hartes Setzen macht, dass ich den auch übersteuern kann von meiner externen Bedienung, dass ich überhaupt debuggen kann und das Signal toggeln kann, während ich ihn halte. Nachdem ich dann endlich debuggen konnte, konnte ich irgendwann halt ein Exempel von dem SDK vom anderen Typ so weit entkernen, dass ich dann sinnvoll was kompilieren konnte. Dann habe ich festgestellt, dass man vom Keil-MDK das Semi-Hosting-Feature im Compiler mir reinfunkt und dafür sorgt, dass er sich verhaspelt, weil er einen Breakpoint triggert, eine Exception, die dann nicht entgegengenommen wird. Und damit entgleist alles. Also das musste ich erstmal entkernen, dass ich es weg hatte. Und dann konnte ich mich langsam auf stetig, nachdem ich das entkernt hatte, GPIO, da konnte ich sagen, einen Code-Schnipsel mache, mit dem ich auch den Watchdog debuggen, toggeln konnte als Hello World, dass ich wusste, jetzt bin ich drauf. Und damit auch noch mit anderen Tests mich weiterarbeiten können und Stück für Stück die entscheidende Peripherie kartografiert. Erstmal wurde halt Display-Initialisierung abgeglichen, habe ich mit dem SDK verantwortlich gemerkt, das ist nicht deckungsgleich. Und da habe ich halt irgendwann halt aus der originalen Firma halt Stück für Stück halt aus dem Assembler und so das extrahiert und ich musste da wirklich Raumaussetzung vergleichen, weil da waren tatsächlich Abweichungen, die signifikant waren. Ich hatte festgestellt, ein Bit am Schluss hat gefehlt, dann hatte ich die linke Display statt dem rechten, was mein Testpattern war. Was halt nur Garbage war. Dann musste ich noch die SD-Karte initialisieren, weil da habe ich die Doom-Watt drauf gelegt, weil ich nicht genügend Code-Flash hatte für die Watt-Datei. Da bin ich aufmerksam, weil ich habe wirklich geschafft, ein Byte nicht zu initialisieren. Beim Init-Befehl, dann hat die ganze Initialisierung nicht funktioniert. Und dann habe ich noch ein anderes debuggt, ich habe gemerkt, unerfindlichen Gründen tun sich SD-Karten größer 2 GB. Sind langsamer als kleiner gleich 2 GB, wenn man es über SPI oder 512 Byte Zugriffe lädt. Und es hat mich auch erstmal verwirrt, weil sie sich richtig unlogisch verhalten hätten, egal was ich versucht habe. Und auf dem Voidcamp habe ich, als ich die SD-Karteninitialisierung initial debuggt habe, muss ich mir erstmal ziemlich viel dranhängen an das Gerät. Und dann, nachdem ich das mit der SD-Initialisierung hatte, erstmal mit verschiedenen Doom-Ports habe ich erstmal Doom Generic versucht, hat aber aus unerfindlichen Gründen zu viel I.O. gehabt und dann auch geleckt wie noch was, weil er nicht darauf ausgelegt war, die Watt vom ROM zu essen. Ich hätte halt auch festgestellt, der Chip, den ich hatte, hat den 8 MB Zusatzrahmen eigentlich sagen im Gehäuse drin, aber halt nicht on da, aber halt direkt Zugriff, also schneller, aber halt langsam als interne RAM. Aber das konnte ich ja nutzen, um die Watt-Datei von dort zu laden. Später, dass es schneller geht. Ich habe sie wie ein Flash abused für die Watt. Weil der Pico-Doom-Code, der von GBA-Doom, der ist darauf ausgelegt, dass man sagen, die Watt vorkonvertiert und sagen, die einfach nur vom ROM liest, ohne halt noch was umkonvertieren im RAM. Dann hatte ich auch Debuggen halt mit dem Compiler wieder. Weil der manchmal nicht das wollte, was ich wollte, um die Funktion dahin zu buxieren, sondern hat mich mit kryptischen Fehlermeldungen um die Ohren gehauen, die mir nicht sehr hilfreich waren. Auch wieder Semi-Hosting war damit beteiligt. Und einmal hatte ich, weil ich eine ganz dumme Logikfehler hatte, statt zweidimensional bin ich irgendwie dreidimensional durch ein Array durch, also eins doppelt. Und das hat massiv Performance gekostet und damit auch aus Frames per Second, Seconds per Frame gemacht. Und man sieht hier auch erstmal andere Logikfehler. Display auf dem Kopf und gespiegelt. Und dann hatte ich halt es endlich geschafft. Also, jetzt muss ich kurz raus, weil ich ja den Weed. Ach. Hm. Ich muss mich gerade einfach das Menü drücken, deswegen das sieht. Weil ich halt. Hatte, als ich das Video gemacht habe, nur eine Hand frei gehabt, deswegen musste ich sagen.
Ich bin wahrscheinlich auch sehr unergonomisch.
Ja. Ich meistens so, wenn man dumm irgendwo drauf mogelt, wo es nichts verloren hat.
Hast du
einen
Weg,
um deine Waffe zu feuern? Ja, also. Aber. Ein Knopf vorne, aber ich habe den gerade nicht benutzt, weil ich gerade einfach nur durch wollte als Proof of Concept. Ihr könnt es nachher aber auch live. Ich kann es euch nachher auch live vorführen, ich habe das Teil dabei. Hack Center A unten. Ich kurz wieder zurück auf die Slideshow. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch jetzt dann melden.
Was für ein Compiler-Tooling nimmt man für so völlig unbekannte Chips? Weil irgendwie musst du ja immer noch von Code zu Binary kommen. Was kann das, wenn du nicht den Chip kennst, den du da eigentlich hast?
Ich wusste tatsächlich zumindest, dass es ein ARM-Chip war durch das Datenblatt. Und deswegen konnte ich halt mit vorhanden. Und ich habe das SDK von dem anderen gefunden, konnte das ein bisschen entkernen. Was ich auch erwähnt hatte auch. Aber es war halt Datenblattlesen angesagt am Anfang ziemlich viel. Und Ghidra. Ich habe da wirklich stundenlang bin ich teilweise vor Ghidra gesessen, auf manchen, um weiterzukommen. Bis mir irgendwann, und als ungewollter Nebeneffekt, ich weiß, seither das scheiß ARM-Knob auswendig. 00BF. Weil man zu viel von Hand ausgenobbt hat. Zum Testen.
Weitere Fragen?
Wenn du es schon gesagt hattest, dann tut es mir leid, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Wie genau ist die Entscheidung bei diesem Gerät gefallen, bei dem Starspeeder, oder wie bist du da rangekommen?
Ich hatte den regulär gekauft, aber ich habe gleich schon mit dem Seitengedanken mal reinzugucken. Ist bei mir Hardware-Hacker-Gewohnheit, dass bei mir bei Elektronik, die reinkommt, erstmal reingeguckt wird, was ist drin. Und ich habe dann gleich das Potenzial gesehen. Das war wirklich eigentlich erste Amtshandlung, einmal zerlegen.
Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was dich dazu gebracht hat, irgendwie eine Version des GBA-Ports zu nehmen? Weil ich weiß, es gibt auch einen Port für zum Beispiel den hier Sega Genesis, der wahrscheinlich noch irgendwie weniger aufwendig wäre.
Weil eben für andere auch, ich hatte beim Rumrecherchieren, hat jemand anderes ähnliche Hardware gehabt und hat den auch als Basis genommen, weil der halt sagen, für die Watt so vorkommentiert hat, dass die sozusagen einfach aus dem RAM direkt reingeladen werden kann, nicht wie die normale halt ständig von der SD-Karte nachlädt und irgendwas zwischenkonvertiert. Einfach halt, weil die GBA-Doom-Abzweigung, die halt darauf ausgelegt, dass sagen, originalweise sagen, von der ROM-Cartridge die Watt geladen wurde und das Gerät kaum RAM hatte. Deswegen konnte ich halt mit weniger schnellem RAM und mehr langsamem RAM arbeiten. Es war wirklich so, kurz bevor, wenn ich gerade rumgesucht habe, genau in dem Moment kam auf Reddit It Runs Doom ein Post, der mir die entscheidenden Hinweise gegeben hat auf diesen Port.
Nochmal weitere Fragen? Wenn nicht, dann vielen Dank nochmal. Interessanter Vortrag.